Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie heute auch wieder mit dabei sind und unsere treuen Zuschauer sehen es gleich. Heute mal nicht im Parkhotel in der Skybar 1042, sondern hier im Stimme-Hochhaus an der Allee 2. Und wir freuen uns, als 47. Gast in unserer Sendung heute einen ganz besonderen Gesprächspartner zu haben. Einer, ja, der derzeit sehr, sehr gefragt ist, nämlich Kai Kniffke, SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen in diesen aufregenden Zeiten. Wir haben die Debatte über die Erhöhung des Rundfunkbeitrages, zu Senderstreichungen, zur Programmreform, Einsparungen. Sie sind lange dabei. Ist es die heftigste Zeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen?
Es ist die heftigste Zeit für die ARD, weil die ARD im Umbruch ist. Oder besser gesagt im Aufbruch. Wir kommen aus der schwersten Krise unserer Geschichte im Jahr 2022, das sich mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg verbindet. Und wir haben die Konsequenzen draus gezogen. Wir haben gesagt, wir müssen die ARD umkrempeln. Wir müssen sie zur neuen ARD weiterentwickeln. Wir müssen digitaler werden. Wir müssen effizienter werden. Und wir müssen mehr zusammenarbeiten und weniger Doppelstrukturen pflegen. Und insofern ist das die tiefgreifendste Reform, die ich erlebt habe in der ARD-Geschichte. Und insofern, ja, sind das die forderndsten Zeiten.
Und über diese Reformen tagen ja jetzt die Ministerpräsidenten ab heute 3 Tage lang in Leipzig. Sie sind ja ein guter Journalist. Haben Sie da einen Informant, der Sie da ein bisschen über den Sachstand zwischendurch informiert?
Also wenn es einen Informanten gäbe, dann wäre es ja gut. Aber es gibt Dutzende Menschen, die einem immer wieder glauben, einen neuen Wasserstand bieten zu können, Infos und jetzt habe ich dies und jenes gehört. Das ist alles Kaffeesatzleserei, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt müssen wir einfach mal 2 Tage lang mit einer gewissen Demut auch mal abwarten, was dann am Ende rauskommt.
Gut, man merkt viele Themen und viele Themen auch für unsere Zuschauer, über die Sie natürlich informiert werden, über unseren Newsletter aus der Chefredaktion. Den können Sie abonnieren unter der eingeblendeten Adresse. Und natürlich, ohne Ausrede, gibt es wie immer auch als Podcast auf den verschiedenen Podcast-Plattformen zum Nachhören. Vielleicht für den einen oder anderen, der Sie nicht ganz so gut kennt, Herr Kniffke, von 2006 bis 2019 waren Sie erster Chefredakteur von ARD aktuell. Also entscheidend dann auch bei der Tagesschau Tagesthemen und seit 2019 Intendant vom SWR und seit 2023 Vorsitzender der ARD. Und Sie bleiben als SWR-Intendant bis August 2029, also noch eine Wegstrecke vor Ihnen. Machen wir es mal ein bisschen locker zu Beginn, bevor wir an die harten Themen kommen. Bei welcher Fernsehsendung relaxen Sie am liebsten?
Sportschau.
Ja, klar. Okay. Das muss. Also tatsächlich, ich habe mich am letzten Samstag, wo ich echt schlafskaputt war, da habe ich mich gefreut, um 18 Uhr aufs Sofa und dann Sportschau und keiner stört mich. Das ist super.
Und welche Radiosender? Sie haben ja so viele Radiosender, man verliert ja den Überblick ein bisschen. Und welchen hören Sie am liebsten?
Ja, ne, das wäre jetzt eine Fangfrage, weil egal welche unserer SWR-Wellen ich jetzt nenne, die werden die anderen sagen, um Gottes Willen, warum denn nicht unsere? Das ist echt tagesformabhängig. Ich habe sehr häufig das Bedürfnis, einfach mal abschalten, Musik hören. Und dann haben wir natürlich die entsprechenden Wellen dafür. Ich bin nicht festgelegt auf das ein oder andere Radioprogramm, aber ich gestehe, manchmal streame ich auch Musik, wenn ich so morgens gerade nochmal so ein bisschen Druckbetankung brauche, bisschen so einen Powerschub brauche. Und dann wird es laut im Auto.
Gut, SWR 4 Heilbronn müssen Sie natürlich erwähnen. Herr Knüttgen ist auch da. Wollen wir nämlich Danke sagen, dass er den Besuch von Ihnen möglich gemacht hat. Und da kommen wir auch gleich noch zu einer Leserfrage. Wir haben etliche Leserfragen bekommen. Können Sie denn was zum aktuellen Stand des Neubaus vom SWR-Studio Heilbronn sagen? Bleibt es beim geplanten Kostenrahmen und wird der Termin des Umzugs eingehalten?
Ja, und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil es ist ja keine Selbstverständlichkeit in diesen Zeiten, dass man den Kostenrahmen hält. Aber eben auch was Termine betrifft, da erleben wir das ja, also ich komme ja gerade aus Stuttgart, dass Termine gerne mal noch ein Jahr und noch ein Jahr verschoben werden. Wir sind jetzt sicher, am 27. November ist der Tag des Umzugs und dann bekommt das Studio Heilbronn eine neue Heimat.
Gut, und was passiert mit dem bisherigen? Waren Sie da nur Mieter wahrscheinlich in dem bisherigen Studio? Fragt der Leser.
Ja, wir waren Eigentümer, aber natürlich muss das dann investiert werden eben in das, was wir dann an neuen Räumlichkeiten beziehen.
Gut. Investieren müssen auch die Zuschauer ein bisschen was. Es ist geplant, den monatlichen Beitrag von 18,36 Euro auf 18,94 Euro zu erhöhen. Das wurde festgelegt von der Expertengremium, von der KEF. Sechs Länder sagen allerdings nein. Bruno Ramelow hält es für ausgeschlossen. Und alle Länder, alle Landtage müssen ja zustimmen, dass es zu dieser Erhöhung kommt. Viele fragen sich, es gibt so viele Reform- und Sparpläne. Wenn das kommt mit den Senderstreichungen, wozu muss man dann den Beitrag noch erhöhen? Das ist doch eigentlich dann eine Einsparung.
Die Frage richtet sich ja nicht an mich. Das ist ja kein Wunschkonzert. Ich kann ja nicht sagen, ich hätte jetzt gerne mal das oder jenes, sondern dafür hat dieses Land sich vor vielen Jahren mal ein System ausgedacht, wie kann man die Unabhängigkeit von öffentlich-rechtlichem Rundfunk sichern. Und da waren sich alle einig, wenn man das aus Steuermitteln macht, dann hängt natürlich der Sender oder hängen die ARD-Sender und das ZDF immer am Gängelband der Politik. Deshalb hat man eine unabhängige Kommission dazwischen geschaltet, die sehr, sehr genau ermittelt, was brauchen die denn wirklich, um ihren Auftrag zu erfüllen. Und in dieser Kommission sitzen vor allen Dingen Rechnungshofpräsidentinnen und Präsidenten. Also das sind Leute, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie sehr freigebig mit dem Geld umgehen. Und die haben gesagt, eine Erhöhung des Beitrags um 0,8% wäre angemessen. Und das ist das, was der Bedarf ist, damit wir unseren Auftrag erfüllen können. Und auch diesen Auftrag geben wir uns nicht selbst, sondern gibt uns der Souverän, die Landtage, die Länder. Die sagen, was wir tun sollen und was nicht.
Sie haben es angesprochen, die Öffentlich-Rechtlichen stehen ja in vielen Ländern unter Druck. Wenn man auch direkte europäische Nachbarländer anschaut, auch die jüngsten Entwicklungen, wo zum Teil natürlich auch besorgniserregend sind. Es gab dieselbe Diskussion auch in Österreich. Dort wurde allerdings der Beitrag reduziert von 18,59 Euro auf 15,30 Euro. Was können die Österreicher, was wir nicht können?
Die Österreicher haben es uns nachgemacht. Die haben umgestellt auf ein Beitragsmodell. Und als wir umgestellt haben auf ein Beitragsmodell, ist der Beitrag auch gesunken. Und der war ja schon mal viel, viel höher. Insofern haben wir eine absolute Beitragsstabilität. Der Beitrag ist innerhalb von 20 Jahren um eine Quote gestiegen von weniger als 1%. Und das bei den Inflationsraten, die wir alle kennen. Insofern, glaube ich, sind wir in Deutschland da sehr, sehr schlank durch die Zeiten gekommen. Und wie gesagt, die Österreicher haben uns jetzt das nachgemacht und konnten ebenfalls wie wir vor einigen Jahren den Beitrag senken.
Jetzt fragt ein Leser, sollte man denn nicht eher an der Bürokratie und der Verwaltung anstatt am Inhalten und dem Programm sparen?
Ja, das ist immer so leicht gesagt. Ja, spart an der Verwaltung. Verwaltung ist ja kein Selbstzweck, sondern wir sind ein Team beim SWR. Und zu diesem Team gehören die Menschen, die journalistisch arbeiten. Zu dem Team gehören aber auch die Menschen, die am Ende dafür sorgen, dass wir ein Büro haben, das beheizt ist und das vernünftige Infrastruktur hat. Zu dem Team gehören Menschen, die dafür sorgen, ja, dass auch eine Buchhaltung erfolgt. Zu dem Team gehören all die Menschen, die produzieren, die Technik aufbauen, die mit rausgehen. Und deshalb hat es keinen Zweck zu sagen, wir dividieren jetzt mal auseinander. Das eine sind die guten und wertvollen und das andere sind die überflüssigen, sondern das ist ein Team, das zusammenarbeitet und da brauchen wir jeden. Und das hört sich immer so, ja, ein bisschen so attraktiv an. Ja, spart aber bei der Verwaltung. Aber nochmal, wir brauchen Räume, wir brauchen Mobilität und natürlich braucht man auch eine saubere Buchführung zum Beispiel.
Der Zukunftsrat, der ja die Reformpläne im Vorfeld der Ministerpräsidenten erarbeitet hat, der hat ja vorgeschlagen, dass es eine ARD-Anstalt mit zentraler Leitung geben sollte. Wären das nicht die Synergieeffekte, die man da schöpfen könnte, wenn es eine zentrale Leitung gäbe?
Ja, wir sind ja genau auf diesem Kurs. Da haben wir ja ganz viel gemacht in den letzten zwei Jahren. Wir legen jetzt wirklich Kompetenzen zusammen und sagen, wir machen das Federführerprinzip. In jedem Bereich gilt einer für alle. Das heißt, einer kümmert sich zum Beispiel um den journalistischen Bereich bei den Verbraucherthemen oder um die Gesundheitsthemen. Das machen wir nicht mehr 9 Landesrundfunkanstalten, jeder für sich, sondern es gibt einen Federführer. So schwebt uns das auch vor bei der Verwaltung und vor allen Dingen, wir machen es bei der Produktion. Und da stecken immense Summen drin, wo wir gesagt haben, es gibt eine zentrale Technikeinheit. Die definiert unsere Standards, die sagt, welche Systementscheidungen werden getroffen. Und dass man das nicht mehr 9-fach macht, sondern nur noch einmal, ist im Prinzip genau auf dem Kurs, den der Zukunftsrat skizziert hat.
Jetzt gibt es konkrete Abbaupläne, Sparvorschläge. Zum Beispiel wird gefordert eine Halbierung der 10 TV-Spartenkanäle. Und ein großes Thema im Augenblick, man sieht es auch an der Petition und auch der Kritik aus den Nachbarländern, wäre Dreisat und Arte zusammenzulegen. Haben Sie sich auf dieses Worst-Case-Szenario vorbereitet, wenn es soweit kommt?
Das ist kein Worst-Case. Das ist das gute Recht des Souveräns, der Landtage, zu sagen, was ist unser Auftrag? Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass wir konkret natürlich auch gesagt bekommen, was sollen wir machen und was sollen wir nicht mehr machen. Was halt schwierig wird, ist, wenn man sagt, macht mal weniger, aber egal, wo es weniger wird, sagt man, ja, aber das nicht, also hier auf keinen Fall. Das ist das tägliche Geschäft von Politik, das ist das, was uns auch ein bisschen blüht. Aber nochmal, wenn die Länder sagen, wir wollen weniger Spartenkanäle, dann ist das deren gutes Recht. Bei den Hörfunkwellen tut es mir weh, weil das sagt sich auch so salopp, ah ja, da gibt es halt 70 oder wie viel auch immer Radioprogramme. Und wenn wir jetzt im SWR 2 Radioprogramme einstellen müssen, welche sollen denn das dann sein? Wem nehmen wir denn das Programm weg? Weil mir tut es nicht weh. Aber es tut den Menschen weh, die gerne ihr Radioprogramm, mit dem sie groß geworden sind oder mit dem sie alt geworden sind.
Aber wenn es künftig 53 statt bislang 69 Rundfunksender geben soll, dann hört sich das jetzt erstmal nicht wie ein Kahlschlag an.
Das ist überhaupt kein Kahlschlag. Nun nochmal, das bedeutet dann für den SWR 2 Radioprogramme weniger. Und jetzt können wir sie mal durchgehen. Also, streichen wir SWR 1 Baden-Württemberg oder streichen wir SWR 1 Rheinland-Pfalz? Sie ahnen, da werden beide Länder sagen, nee, es kommt nicht in Frage. Sparen wir SWR Kultur, da werden mindestens die Kulturfreunde sagen, das auf keinen Fall. Okay. Sparen wir SWR 3, einer der erfolgreichsten Radiowellen Deutschlands, ja, wir sagen, nee, niemals, das ist euer Topseller. Okay, dann sind wir bei SWR 4 Baden-Württemberg. Will das jemand streichen? Also in Baden-Württemberg bestimmt nicht. Sind wir bei SWR 4 Rheinland-Pfalz? Die werden sagen, ja, hör mal, das ist meine Radioheimat, kommt nicht in Frage. Dann sagen wir, okay, dann sparen wir SWR Aktuell Radio. Da sage ich, Moment, das ist doch Information, das ist eure Kernkompetenz, da könnt ihr niemals dran. Und dann sind wir noch beim Ding, das ist unser ganz junges Programm, da wiederum sagen die Länder, wir sollten mehr für junge Menschen tun. Und dann wäre es jetzt, glaube ich, nicht der beste Gedanke, das junge Programm abzuschalten. So, jetzt haben sie alle 8 durch.
Es soll ja für große Sender Ausnahmeregelungen geben, ne? Also, dass sie nicht nur 4 machen dürfen, sondern so vielleicht ein bisschen
6, mehr. 6, ja. Wie gesagt, und ich habe ihnen jetzt 8 aufgezählt. Und dann müssen 2 weg. Und das wird kein Spaß. Aber wenn die Länder das so in unseren Auftrag schreiben, dann werden wir das tun. Aber ich sage nochmal, das wird nicht lustig werden. Und wir werden den Effekt haben, dass alle sagen, macht mal weniger. Aber das, was mir gut gefällt, das muss erhalten.
Ist dann nicht die Gefahr, dass wieder diejenigen, die eben so ein bisschen am Rand stehen, als erstes runterfallen? Also Kultur, weniger Zuhörer, bevor man einen populären Sender.
Das würde mich sehr wundern. Also, weil ich höre das auch immer, ja, hier geht an die Kultur. Nur mal so vielleicht auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir geben für SWR Kultur, für ein Radioprogramm, so viel Geld aus wie für SWR 1, 3 und 4 zusammen. Und deshalb ist es eine Legende, wir würden an der Kultur sparen. Im Gegenteil, die ist uns lieb, allerdings auch teuer.
Ah, oh, teuer, das ist ein gutes Stichwort. Teuer sind natürlich auch die Sportrechte. Und da haben wir eine Frage von Herrn Stockert. Wieso wird denn so viel Geld in den Sportbereich gesteckt? Wieso gibt es von jedem einzelnen Bundesligaspiel eine Zusammenfassung, jeweils von ARD und ZDF auf YouTube? Und wenn man mal anschaut, das Rechtepaket bisher rund 110 Millionen Euro pro Saison, auch für Ihre geliebte Sportschau, ist das nicht Sparpotenzial?
Man kann überall einfach sagen, das machen wir nicht mehr. Aber wenn man gerade sich diesen Sportsommer, den wir durchlebt haben, anschaut, dann merkt man doch, wie wichtig, wie verbindend, wie gemeinschaftsstiftend Sport ist. Wir haben großartige Europameisterschaften hier bei uns im Land gefeiert. Und wir waren großartige Gastgeber und wir haben es genossen, dass die Welt bei uns zu Gast war. Und wir haben es auch genossen, dass wir zusammen gefeiert haben, eine wirklich großartige deutsche Nationalmannschaft. Wir haben Olympische Spiele gemeinsam gefeiert. Die ARD hat gezeigt, wozu sie technisch in der Lage ist. Wir haben gleichzeitig 8 Streams angeboten von 8 verschiedenen Sportarten. Gleichzeitig. Das ist die neue ARD, die technisch top ist, dass wir streamen können, 8 verschiedene Venues gleichzeitig. Und dann haben wir gezeigt, wozu wir bei den Paralympischen Spielen in der Lage sind. Dass wir eben auch diejenigen für die das Schicksal eine besondere Herausforderung bereitgehalten hat, auch in den Mittelpunkt stellen, auch zur besten Sendezeit um 7:45. Das ist, glaube ich, das, was Gemeinschaft stiftet. Und ich will nicht, dass attraktiver Sport, Spitzensport, verschwindet hinter einer Bezahlschranke und sich nur noch wohlhabende Menschen Sport leisten können.
Das heißt also, die Rechte werden ja jetzt gerade wieder neu ausgeschrieben, mit etwas Verzögerung aus bekannten Gründen. Aber sie werden sich dann auch wieder um dieses Free-TV-Paket, das bisher die Sportschau ja umfasst hat, bewerben.
Ja, natürlich, weil es aus meiner Sicht unumgänglich ist. Es gibt kaum etwas Gemeinschaftsstiftenderes als Sport. Das ist auch gelebte Regionalität. Die Menschen, die hier ihrem VfB die Daumen drücken, die dritte Liga, die wir zeigen, die Leute, die aus Sandhausen oder wo auch immer das Spiel sehen wollen, das ist gelebte Regionalität und das ist gelebtes Gemeinschaftserlebnis. Und das, glaube ich, ist die Aufgabe von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Nochmal, es würde hinter einer Bezahlschranke verschwinden und dann kann sich jeder irgendwie ein Sky-Abo, ein DAZN-Abo und ein Amazon-Abo kaufen, zahlt rund 100 Euro und das möchte ich nicht, dass Sport etwas wird, was nur noch für Wohlhabende da ist.
Wo wir gerade die Regionalität ansprechen, gibt ja immer wieder auch Gedankenspiele oder Forderungen, ein einheitliches drittes Programm zu machen, über alle Sender hinweg und nur für regionale Fenster zu öffnen. Und die Kritiker sagen, wenn man sich mal das Programm durchschaut, es sind ja sehr, sehr viele Wiederholungen, die jetzt im Südwesten laufen, im NDR laufen, im MDR laufen. Kann man das nicht einheitlich machen und dann gibt es halt 2 Stunden täglich ein regionales Fenster?
Sehr gute Idee, könnte von mir sein, habe ich tatsächlich auch selbst mal angeregt und das Schöne ist, wir sind genau auf dem Weg. Also was wir auf keinen Fall tun werden, die Regionalität dran geben, weil die Menschen wollen ja in einem dritten Fernsehprogramm ihre Regionen sehen und erleben, in einer Landesschau, in den Regionalnachrichten. Also da wären wir töricht, wenn wir dran gingen. Ich glaube, das ist auch Kern unseres Auftrags, regional verankert zu sein. Deshalb werden wir das beibehalten. Aber das, was drumherum stattfindet, was dann in den großen Zeitzonen in der Nacht, am Morgen oder am frühen Nachmittag passiert, da können wir natürlich sehr, sehr stark miteinander zusammenarbeiten. Und das ist genau die Idee, die wir verfolgen, indem wir sagen, wir schaffen feste Module, die kann sich jeder nehmen. Also das ist eine Zeitzone von mir aus von morgens um 8 bis mittags um 12 oder von 12 bis um 2. Und da kann jeder sich so ein Modul greifen und baut die in sein drittes Programm ein, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das wäre, oder nein, das ist genau der Weg, den wir gehen müssen.
Ihr Kollege Tom Buru hat unlängst gesagt, man sollte doch die Gesellschaft fragen, und was sie eigentlich will oder was sie eben nicht will, künftig von ihrer ARD oder von den Öffentlich-Rechtlichen. Was ist denn da rausgekommen bei diesen 16.000 Eingaben, die jetzt seit Bekanntgabe der Reformpläne nach Rheinland-Pfalz geschickt worden sind von den Zuschauerinnen und Zuschauern?
Die sind dort in der Staatskanzlei eingegangen, nicht bei uns. Insofern kann ich darüber jetzt keine
Aussage. Also ungefähr weiß man das ungefähr, mit was sich die Leute beschäftigt haben?
Naja, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem gelungen ist, innerhalb von 5 Tagen 16.000 Eingaben zu lesen. Wir wissen, dass sehr viele Organisationen, Institutionen auch ihre Stellungnahmen abgegeben haben. Soweit ich weiß, zumindest habe ich das dann davon Kenntnis bekommen, haben sich sehr viele für die ARD ausgesprochen, dafür, dass die ARD tatsächlich weiterhin ihrem Auftrag gerecht werden kann, gegen Hass und Hetze und Fälschung im Netz ihre Arbeit zu machen. Da habe ich nicht den Eindruck, dass das, dass es wirklich eine negative Stimmung gibt. Alle qualitativen Studien, die wir haben und die wir kennen, sagen, dass immer noch 3/4 oder hier im Südwesten sind es sogar 80% der Menschen dem SWR vertrauen. Und das ist etwas, was wir hüten müssen wie unseren Augapfel.
Gehen Sie davon aus, dass es tatsächlich in dieser Woche bis zum Freitag dann konkrete Entscheidungen gibt von der MPK?
Na, ich hoffe es mal, weil es wird ja nicht besser durch Zuwarten. Natürlich hat man das gelegentlich in der Politik schon mal erlebt, dass man Probleme einfach dann schiebt, weil dann ist man erstmal den Druck los. Aber der Druck wird dann nicht kleiner. Insofern, ich glaube, das ist auch, soweit ich das beurteilen kann, allen Beteiligten klar. Da braucht es jetzt eine Entscheidung. Ich jedenfalls würde es mir sehr wünschen.
Thema Streichen. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat ja angeregt, man könnte einfach die Rundfunkorchester streichen. Auch wieder so ein Kulturthema. Sind das Gedanken, die Sie sich auch machen?
Naja, ich bin mal gespannt, wenn Markus Söder dann dem Sir Simon Rattle sagt, übrigens, wir lösen jetzt dein Weltklasse-Orchester auf. Der Bayerische Rundfunk verfügt übrigens, wie auch der Südwestrundfunk, über ein Weltklasse-Sinfonieorchester. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre, dass wir bei so etwas, was wirklich der Kultur dient, was den Menschen auch in den Regionen eine wichtige Bereicherung bedeutet, dass wir da dran gehen sollten. Aber auch da sage ich, es liegt an den Ländern. Die definieren unseren Auftrag. Und ehrlich gesagt, in dem Auftrag steht nichts von Orchestern. Aber ich will an dieser Stelle deutlich machen, ich werde dafür kämpfen, dass wir weiterhin in der Lage sein werden, das Sinfonieorchester, die Big Band, unser wunderbares Vokalensemble und die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern zu erhalten.
Zum Abschluss von dem Komplex nochmal, wenn es nicht zu dieser Beitragserhöhung kommt, ist dann der Weg nach Karlsruhe vorgezeichnet?
Ach, das sind diese Was-wäre-wenn-Geschichten, die aus meiner Sicht nicht so richtig viel Sinn machen. Deshalb beteilige ich mich nicht an Spekulationen. Jetzt geben wir der Politik noch die letzten 2 Tage, die sie braucht, und dann werden wir sehen, was rauskommt.
Ein Thema ist natürlich auch, und das steht auch in den Reformplänen drin, dass eine Begrenzung der Online-Texte gefordert wird. Und das ist ja auch ein Thema, wo Sie im Austausch mit den Verlegern sind. Da sind wir dann auch nicht ganz neutral, weil es ja natürlich uns als Verlag auch mit betrifft. Für die Zuschauer vielleicht auch ein bisschen schwierig und bei all den großen Dramen, die da auf der Medienbühne ablaufen, eher so ein Nebenstrang. Aber dennoch geht es ja darum, dass man sagt, es ist viel zu viel Presseähnlichkeit im Internet vorhanden und das ist entgegen dem Auftrag, den ARD und ZDF haben. Sie haben jetzt einen Vorschlag gemacht einer Selbstverpflichtung, dass man das Textangebot im Internet beschränkt. Viel Beifall haben Sie ja nicht gewonnen.
Ach doch. Ja. Ich habe ganz, ganz viel positive Resonanz darauf bekommen.
BDZV aber nicht, ne? Bitte? Vom BDZV nicht?
Also. Ja, das liegt daran, dass der BDZV ganz arg mit sich selbst beschäftigt ist und immer glaubt, man meint den BDZV, wenn man irgendwas sagt. Ich habe einen Vorschlag gemacht für die Medienpolitik, für die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die jetzt sagen, und habe gesagt, wir könnten uns eine Selbstverpflichtung vorstellen, weil ich habe noch Rainer Robra im Ohr, den Medienminister aus Sachsen-Anhalt, der gesagt hat, alles, was Sie selbst machen, ist besser als eine gesetzliche Regelung. Und deshalb habe ich gedacht, da liegst du auf der Linie, wenn du sagst, wir machen eine Selbstverpflichtungserklärung und die geht in folgende Richtung. Wir wollen uns noch stärker verpflichten, auf Angebote der Verlage zu verlinken, auch hinter eine Bezahlschranke. Wir wollen uns verpflichten, dass wir den audiovisuellen Schwerpunkt, also Audios und Videos auf den Seiten, noch stärker in den Vordergrund stellt und vor allen Dingen auch den Maßstab dafür, für die Berechnung dieses Anteils noch weiter hochsetzen. Und wir haben gesagt, wir wollen die Bezüge zu den Sendungen, auf die sich die Textangebote beziehen, die wollen wir nochmal klarer fassen und konkretisieren. Das wäre Inhalt einer solchen Selbstverpflichtung.
Aber damit geben Sie ja eigentlich zu, dass ein Handlungsbedarf besteht, dass es diesbezüglich im Augenblick einfach zu viel presseähnliche Texte im Internet.
Also ich gebe zu, dass wir die Aufgabe haben, im Moment in einer Internetwelt, die geprägt ist von Hass, Hetze und Halbwahrheiten, von Fälschungen, die in Textform grassieren, dort ein Gegengewicht zu bilden. Das ist, wenn ich die Länder richtig verstanden habe, unser Auftrag. Und diesem Auftrag müssen wir weiterhin gerecht geben. Und genauso ist es mir an einer vielfältigen Zeitungslandschaft gelegen. Weil wir haben dasselbe Ziel. Wir haben dasselbe Ziel, die Menschen gut zu informieren, mit verifizierten, verlässlichen Nachrichten zu versorgen, damit sich jeder hier in diesem Land ein Urteil bilden kann. Und wir haben am Ende auch die Verantwortung dafür, dass diese Gesellschaft zusammenhält. Und insofern versuche ich, einen Weg zu skizzieren, der, wie gesagt, diese vielfältige Medienlandschaft erhält.
Gut, nun sagen die Verleger, das ist ein bisschen unfair, das Wettrennen, weil sie eben ihren Inhalt verkaufen möchten, verkaufen müssen. Und deswegen weniger Chancen haben, wenn zu viel frei verfügbar ist.
Aber ich habe da noch einen konkreten Ansatz. Aber die Verleger ist leider nicht richtig. Sorry, wenn ich da so ein bisschen auf den Fakten rumreite. Ich habe jetzt gerade ein bemerkenswertes Interview vom Chef des Zeitverlages.
Kann man auch nicht vergleichen, ist eine Wochenzeitung und keine regionale Tageszeitung. Ne? Ja. Ich habe es auch gelesen, was der Herr Esser gesagt hat. Ja.
Ich will nur sagen, nur der Vollständigkeit.
Gut, okay. Apropos, wenn wir schon da mittendrin sind, haben Sie diesen Vorstoß auch mit Ihren Kollegen abgesprochen? Diesen Vorstoß der Selbstverpflichtung?
Klar, ich bin ja nicht
Also im Saarländischen Rundfunk scheint er nicht so angekommen zu sein, was mir mein Kollege Peter Stefan Herbst, der Chefredakteur von der Saarbrücker Zeitung, sagt. Also man muss sich das mal auf dem Zunge vergehen. Saarländischer Rundfunk hat ein Verbreitungsgebiet, das ist so groß wie unsere Region Heilbronn-Franken. So groß ist das Saarland. Und dort arbeiten 575 Mitarbeiter für den Saarländischen Rundfunk. Ich weiß, der Herr Knittgen hat bestimmt vielleicht 40 oder ich weiß gar nicht, so ungefähr. Ne? Also man muss sich mal vorstellen, 575 und die beackern das gleiche Gebiet wie die Saarbrücker Zeitung mit ihren knapp 100 Redakteuren. Also muss man da nicht sagen, das ist ja ein Wildwuchs, der ist nicht mehr normal. Und da hat natürlich auch eine lokale Zeitung, die ihre Inhalte verkaufen muss, gar keine Chance mehr.
Ja, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich bin allein durch meine Berufsbiografie extrem an Fakten interessiert. Und Sie werden jetzt nicht wirklich behaupten, dass 500 Menschen im Saarländischen Rundfunk damit beschäftigt sind, Texte im Internet anzufertigen. Also da wollen wir schon einfach nur mal bei den Fakten bleiben. Nein, der Peter Stefan Herbst, mit dem ich freundschaftlich verbunden bin und den ich gerade vor 2 Wochen getroffen habe,
der hoffentlich auch zuschaut,
hat mir gesagt, dass seine Zeitungsgruppe übrigens auch eine Schnittmenge hat mit dem SWR-Sendegebiet. Es ist nicht nur das SR-Sendegebiet, sondern auch mit dem SWR und hat mir gesagt, das läuft eigentlich ganz gut mit euch. Und dann denke ich mir immer, naja, wenn es doch Regionen gibt, wo das gut läuft, dann müssen wir das doch vielleicht auch bundesweit hinkriegen. Also, diese Selbstverpflichtungserklärung würde, glaube ich, der Politik es ersparen, sich in die Niederungen unseres Metiers zu begeben. Ich glaube, wir könnten alle Medienanbieter nicht nur im Südwesten davon profitieren. Und deshalb habe ich diesen Vorschlag an die Politik gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was die in den nächsten 2 Tagen daraus machen.
Interessant ist ja auch, wenn gesagt wird, man müsse bei den Jüngeren eher auf lange Texte auch setzen. Da ist nicht die Generation, die eben bei TikTok unterwegs ist, gar nicht an langen Texten interessiert.
Das vermag ich nicht zu beurteilen. Da kenne ich jetzt zu wenig. Man hat bis vor 5 Jahren selbst ein relativ großes Nachrichtenangebot verantwortet. Aber TikTok ist aus meiner Sicht nicht die Plattform, in der man wirklich die Longreads erfolgreich anbietet. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Tagesschau beispielsweise ist das erfolgreichste Medienangebot bei TikTok. Das erfolgreichste Medienangebot bei Insta. Das zeigt, die Öffentlich-Rechtlichen nehmen diese Funktion wahr, des Gegengewichts, gegen Hass und Hetze, gerade in sozialen Medien. Und wir können es, wir haben es drauf. Und wir müssen es machen, aber sicherlich gehören eben zu Videos und Audios auch Buchstaben. Das ist, glaube ich, etwas, was man den Leuten nicht nehmen sollte.
Geht die Zeit des linearen Fernsehens, wenn wir es gerade schon vom digitalen Bereich haben, so langsam zu Ende? Und setzt man eben, hat ja auch Frau Strobel gesagt, ihre Programmdirektorin, eben verstärkt auf Streaming-Angebote?
Ja, na klar, da hat die große Heilbronnerin einfach nur recht, wenn sie das sagt. Das erleben wir doch alle in unserem eigenen Nutzungsverhalten. Wenn Menschen meines Alters eben nicht jeden Abend linear ihre Programme nutzen, sondern sich die Dinge zusammensuchen, hoffentlich in der ARD-Mediathek, dann weiß ich doch, was die Stunde geschlagen hat. Ich habe 2 Kinder, 2 erwachsene Kinder, die haben keinen Fernseher. Und nach allem, was ich beurteilen kann, werden die sich nie mehr in ihrem Leben einen Fernseher kaufen. Trotzdem sind das sehr, sehr engagierte Staatsbürger. Das sind Menschen, die interessiert sind am Zeitgeschehen. Die holen sich ihre Informationen halt auf eine andere Art und Weise. Das bedeutet für uns, wir müssen 2 Wege gehen. Wir müssen natürlich genau diese Generation, aber auch die Silver Streamer, nenne ich sie mal, also Menschen meines Alters, die Streaming-Angebote nutzen, müssen wir versorgen. Aber müssen auch die Menschen weiterhin glücklich machen, die ihr gutes, altes, lineares Radioprogramm und Fernsehprogramm lieben und schätzen.
Vielleicht noch 20 Jahre machen wollen, ne?
Ja, und das macht es für uns nicht leichter. Es wird immer mehr Arbeit. Und das versuchen wir mit schwindenden Ressourcen hinzukriegen, aber dem müssen wir uns stellen. Das ist das täglich Brot aller Unternehmen in diesem Land.
Da habe ich noch eine passende Leserfrage von Ulrich Wagner aus Heilbronn dazu. Er sagt, ARD hat ja auch einen Auftrag, wir haben ja drüber gesprochen, aber nur 19, er hat wohl genau gezählt, von 242 Sendungen von Wirtschaft vor 8 beschäftigten sich mit Klimathemen. Kommen Sie da Ihrem Auftrag überhaupt nach?
Ja. Also die einen sagen, wir machen zu viel Klima, die anderen sagen, wir machen zu wenig Klima. Solange es so unterschiedliche Feedbacks gibt, glaube ich immer, dann liegen wir vielleicht ganz gut. Aber wir sind alle nur Menschen und wir haben unterschiedliche Interessenschwerpunkte und Geschmäcker. Und wie gesagt, die einen hätten gern mehr Klima, die anderen hätten gern weniger. Es gab ja mal eine breite Bewegung, wir sollten jetzt eine Sendung Klima vor 8 einführen. Da war ich jetzt kein großer Freund davon. Ich glaube schon, dass wir das ganz gut machen. Und ehrlich gesagt, die Statistik, danke an Ihren Leser, dass er sich die Mühe gemacht hat, fand ich jetzt interessant, dass wir da 19 Klimathemen bei Wirtschaft zu 8 hatten.
Immerhin. Dann kommt noch eine Leserfrage von Ingbert Unterseher. Viele Sendungen sind verschwunden. Also das muss ein ganz treuer, SDR-Hörer wahrscheinlich gewesen sein. Um Antwort wird gebeten. Gab es wohl eine Sendung, also die kennen wahrscheinlich nur noch die etwas Älteren. Er fürchtet aber, werden durch KI nicht auch viele Mitarbeiter künftig ersetzt, auch Moderatoren?
Vielleicht, ja. Aber wir machen ja unsere Angebote nicht, um möglichst viele Menschen zu beschäftigen, sondern wir machen unsere Angebote, um die Menschen da draußen mit Informationen, mit Unterhaltung, mit Bildung zu versorgen. Ich mache mir keine Sorgen über KI, im Gegenteil. Ich glaube, da stecken riesengroße Chancen drin. Ich glaube nicht, dass sie Menschen überflüssig machen werden, Moderatoren überflüssig machen, aber auch da würde ich differenzieren. Wenn wir nachts Wetter- und Verkehrsnachrichten von einer KI vortragen lassen, wäre das für mich noch nicht ein Überschreiten einer roten Linie. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich glaube, die Menschen, die lineares Radio hören, die wollen schon wissen, ist da wirklich jemand? Ist da ein Mensch dahinter, der jetzt gerade zu mir spricht? Im Moment haben wir gerade die Hitparade.
Wollte ich sagen.
Ja, das macht man doch nicht mit einer KI.
Und das sieht man im Stream, wie die beiden da stehen. Und das, genau. Wir sind, glaube ich, jetzt unter 500 irgendwo. Ja, ja. Apropos, ich habe gerade vorhin gehört, Platz 500, unglaublich. Ein Bayern-München-Vereinssong. Also da sieht man, so ein Programm könnte KI wahrscheinlich nie zusammenstehen.
Ich habe heute Morgen 521 gehört, das war Fürstenfeld. Okay. Also ich bin begeisterter Hitparade-Hörer. Weil jetzt dürften sie wirklich unter 500 sein. Aber da sieht man, die Leute wollen den Kontakt mit den Menschen. Die wollen, dass da jemand ist. Das ist ja auch die Stärke von Radio.
Und dann natürlich die allerwichtigste Frage. Und die kam so häufig. Deswegen stellen wir sie dann auch ganz zum Schluss. Und da geht es natürlich um die Gehälter der ARD-Intendanten. Sie sind da sehr offensiv mit umgegangen und haben angeboten, dem Verwaltungsrat, dass sie ihren Gehalt durchaus senken dürfen. Jetzt verdient der SWR-Intendant 392.000 Euro, der Bundeskanzler weniger.
Ja, ich verdiene deutlich weniger als so manche Stadtwerke-Chef in Baden-Württemberg.
Das ist aber wieder die Frage der Stadtwerke-Chefs. Ne?
Also, sehen Sie, ja. Und bei uns ist es eine Frage der Intendantin. Und das ist genau der Punkt, was ist angemessen? Wenn wir den öffentlichen Sektor als Vergleich nehmen, glaube ich, müssen wir uns da jetzt nicht in irgendeiner Weise verstecken, sondern wenn Sie Stadtwerke-Chefs, Sparkassen-Chefs, Infrastrukturbetriebe-Chefinnen und Chefs nehmen, da liegen wir, glaube ich, irgendwie ganz gut auf diesem Level. Und dann ist es so, wir wollen ja im SWR auch Top-Manager haben. Und das ist ein Kampf um Talente im Moment. Das ist auch ein Kampf um die besten Managementkräfte. Und natürlich gucken die Menschen gerade angesichts der jetzigen demografischen Entwicklung, ja, ich will halt auch ein angemessenes Gehalt haben. Und deshalb gehen wir den Weg ganz transparent, wir legen es offen, wie viel tatsächlich bei uns jemand verdient. Gerade die Führungskräfte, ich finde, das sind wir den Menschen da draußen schuldig, dass wir das offenlegen, aber wir können es auch begründen, warum wir sagen, bestimmte Aufgaben sind auch in einer bestimmten Weise dotiert.
Ganz zum Schluss, Sie haben es zwischendurch angesprochen, ich glaube, das ist ja die gemeinsame Aufgabe all derer, die im Medienbereich arbeiten, Glaubwürdigkeit, der Kampf gegen Fake News, immer mehr Menschen sagen, das, was ihr schreibt, sendet, sagt, das ist entweder von der Regierung vorgegeben oder wir dürfen nicht mehr unsere Meinung sagen. Meinungskompetenz, wie kriegt man das wieder gedreht, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen haben in unabhängige Medien?
Also ich habe vorhin ja gesagt, 80% der Menschen vertrauen dem SWR. Und das ist ein verdammt guter Wert. Um die anderen 20% werde ich kämpfen. Wirklich will, dass der Prozentsatz noch höher ist. Aber es ist eben auch nicht so, dass die Leute uns misstrauen. Die Leute, die Zweifel haben in unserer Unabhängigkeit, die sind halt sehr laut. Und nochmal, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Ich will mich mit denen ja auch auseinandersetzen. Ich lade die ja auch zu uns ins Haus ein, um auch mit ihnen zu ringen. Und frage dann immer, wo habt ihr das her? Glaubt ihr wirklich, bei mir klingelt morgens Telefon und dann ist erstmal das Bundeskanzleramt und dann das NATO-Hauptquartier dran? Wo stammen denn solche Vorstellungen her? Nein, darüber muss ich mit den Menschen reden. Ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass wir den Dialog führen mit den Menschen, weil das ist das, glaube ich, Beste, was wir tun können, um die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in uns zu sichern.
Sind wir nicht alle selbstkritisch? Also alle Medien sagen, dass wir viele dieser Menschen einfach während Corona auch verloren haben und das immer noch sehr, sehr tief sitzt?
Eigentlich war ja das Gegenteil der Fall. Wir hatten nie so hohe Zustimmungswerte wie in der Pandemie.
Ja, die Menschen haben uns nicht genug zu den Maßnahmen der Regierung.
Naja, das ist auch so ganz arg wohlfeil. Weil wenn man vom Rathaus kommt, ist man ja bekanntermaßen schlauer. Und jetzt höre ich immer die ganzen Leute, ja, jetzt muss es aufgearbeitet werden und die müssen sich in den Staub werfen. Ja, niemand hat doch aus böser Absicht irgendjemanden Schulen zugemacht. Ja, es war im Nachhinein betrachtet falsch. Aber es hat doch niemand gemacht, um Leute zu ärgern. Und dass ich die Straßenseite gewechselt habe, wenn mir jemand entgegenkam. Im Nachhinein lache ich mich aus. Aber ich wusste es doch auch nicht besser. Und deshalb ist es so wohlfeil, immer zu sagen, ja, das hätten wir doch alles irgendwie besser machen können. Ja, hätte man. Und beim nächsten Mal sind wir besser gerüstet. Aber ich bin nicht so anmaßend zu sagen, dass ich eigentlich alles hätte besser machen können.
Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal, auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Und dann können wir auch die Entscheidungen bei der Reform diskutieren. Spannende Tage, spannende Wochen. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und vielen Dank natürlich, dass Sie auch wieder zugeschaut haben. Und die nächste Folge von Ohne Ausrede, die gibt es dann schon in der kommenden Woche. Dann wird Joschka Fischer zu Gast sein, der ehemalige Außenminister. Und wir werden Sie natürlich in unserem Newsletter wieder über alle weiteren Entwicklungen informieren. Und es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gut informiert.